At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind endlich drinnen im Podcast, nachdem Björn und ich gerade eben leichte Startschwierigkeiten hatten. Und hier ist gerade eben 11:15 ist und bei Björn 7:15, oder?
Genau, 11:15 abends bei Max in L.A. und bei mir in Deutschland 7:15 morgens. Also diese L.A. West Coast Podcast Recordings, die wir zuletzt hatten, die waren wirklich wild. Da muss ich sagen, ich bin sehr happy eigentlich mit unseren ganzen Pre-Recordings gewesen. Das war deutlich easier zu koordinieren. Und aber jetzt, ich glaube, heute ist ja auch das letzte Pod-Recording von dir aus L.A., ne? Du fliegst ja heute, glaube ich, im Laufe des Tages.
Genau, also ich fliege für euch am Montag. Und wenn Björn mir nicht gesagt hätte, hey Max, übrigens, +1, dann hätte ich auch meinem Dad gesagt, hey du, übrigens Papst, ich komme am Montag um 14 Uhr an und Björn hat mich dann freundlicherweise beim Patreon-Pod darauf hingewiesen, ey du Max, du kommst erst am Dienstag an. Genau, ich bin dann quasi am Dienstag wieder zurück, weil eigentlich war die Idee, dass der Trip so geplant war, dass der Main-Pod, dass ich den eigentlich schon wieder zu Hause aufnehme und jetzt improvisiere ich gerade eben so ein bisschen mit der Qualität, deswegen ist es nicht so wie zu Hause, das hört ihr, oder vielleicht sagt ihr auch, hört man gar nicht so, I don't know. Genau, deswegen, aber wir wollen einfach trotzdem aufnehmen, die NBA-Saison ist gerade eben noch nicht mal eine Woche alt, oder wie lange wird schon gespielt?
Wenn die Leute es hören, ist es genau eine Woche alt, weil die hören es meistens Dienstag bzw. Mittwochmorgen.
Genau.
Und das heißt, ihr habt jetzt genau eine Woche alt. Ja, wir gehen durch aktuelle NBA. Wir haben aber auch natürlich eine Menge Sachen zu Max, der in LA war, der Bronny und LeBron zusammen auf dem Feld gesehen hat, bei dem Spiel live war. Du warst jetzt noch bei Lakers Suns, wo ich den Vlog noch nicht gesehen habe. Also auch da bin ich auf deine Erfahrungen gespannt. Und ja, ich glaube insgesamt.
Ich war bei Lakers Kings. Das war das.
Lakers Kings warst du auch. Oh shit, das hatte dieses geile vierte Viertel.
Ich habe mir da habe ich mir die Tickets geholt und da habe ich gesagt, okay, da ich habe bis 2,5 Stunden vor Tip-Off gewartet. Das habe ich ja noch nie gemacht. Bin wirklich da gesessen, habe aktualisiert, habe mir gedacht, okay, jetzt wird's nicht mehr billiger. Also entweder du kaufst es jetzt oder du kaufst es nicht, weil ich muss ja dann auch irgendwie noch hinfahren. Und dann kaufe ich mir diese Tickets und dann wird das halt so ein Wahnsinnsspiel und ich sitze da halt wirklich unterrang, genau in der Mitte, auf Höhe der Mittellinie. Und
geil.
Dann
geil.
Ja, können wir gleich, wir reden heute so ein bisschen improvisiert über Spieler der Woche, bester Moment der Woche, was uns so einfällt. Ich habe jetzt auch nicht alles gesehen, aber ja, ist, glaube ich, eine ganz coole Grundlage, um einfach, generell, es sind einfach gerade eben so viele Dinge in der NBA, die passieren, einzelne Spieler, die gerade super geil performen, wie zum Beispiel ein LaMelo Ball, der in den ersten beiden Spielen ja mega stark gezockt hat. Dann gibt es auch schon einige Teams, bei denen man vielleicht so ein bisschen enttäuscht ist. Genau, und so gehen wir heute einfach.
Die Bucks.
Ja, hast du mitbekommen, wie die gespielt haben gegen die Nets gestern?
Ja, natürlich habe ich das mitbekommen.
Ja, also, da können wir auch gleich gerne drüber reden. Haben sich
ja,
auf jeden Fall nicht mit.
Schon.
Ja, als Philly-Fan, ja, bei mir geht's. Also es war zwar ein ekliges Spiel gestern zwischen den Sixers und den Pacers, aber genau, ich würde sagen, wir starten erstmal rein mit einer Starting Five. Also von der Struktur her versuchen wir eigentlich nie irgendetwas zu ändern, auch wenn ich jetzt unterwegs bin oder Björn unterwegs ist. Und deswegen starten wir gleich direkt mit dem Spieler, den ich gerade schon genannt habe. Und zwar, wenn LaMelo Ball fit ist, ist er ein Point Guard in der Liga? Was würdest du sagen?
Point Guard in der Liga.
Point Guard, ja, nicht Spieler. sondern ich glaube, Point Guard ist ein bisschen leichter, aber ich glaube, das kann man einfach von der Spielermenge her leichter runterbrechen, welche Point Guards wir denn so in der Liga haben. Und genau, so wie jetzt LaMelo Ball in den ersten beiden Spielen gespielt hat, war das natürlich schon sehr, sehr beeindruckend. Er ist unglaublich flashy, bewegt sich gut, hatte ein paar krasse Finishes mit dabei, aber hat halt eben auch dieses Auge für seine Teammates. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir können vielleicht mal drüber reden, wo er da so ungefähr rankt unter den Top Point Guards.
Also ich glaube, ich habe direkt 5 Point Guards, die ich besser gerankt habe. Einfach mal aus der Kalten. Ich würde sagen, Shea definitiv besser, Curry besser, Ja Morant besser, Doncic besser. Das sind schon mal 4 und das ist nur der Westen. Und dann wirf noch von mir aus rein, Trae Young ist auf jeden Fall besser, Brunson ist besser, sind schon 6. Und das ist jetzt wirklich nur der erste Überschlag. Ich würde mal sagen, LaMelo Ball, wenn er so fit bleibt und so weiterspielt, ist er bei all den guten Guards, die wir haben in der Liga, ich würde sagen, auf jeden Fall, ja, Top 10, genau. Ich überlege gerade, ob ich ihm ein bisschen niedriger sogar gebe. Ich glaube jetzt nach meiner ersten Hochrechnung, ich würde sagen, vielleicht Top 8. So der 8-beste, 9-beste Point Guard, sowas. Halliburton haben wir auch noch, der ist natürlich auch über ihm. Ja, irgendwas zwischen 8 und 10. So ein bisschen wie die Hawks jedes Jahr in der Tabelle. Irgendwas zwischen 8 und 10. Du kommst schon in die Play-Ins, aber für mehr reicht's auch nicht.
Ja, würde ich auch. Ungefähr so in dieser Range. Ich habe die Frage auch die letzten Tage irgendwo mal gelesen und dachte mir, ja, okay, ich weiß natürlich, wo die Leute so hin möchten. So, es ist quasi ein Top-5-Point Guard. Aber ich finde, das kann man einfach nach 2 Spielen jetzt noch nicht wirklich bewerten, so wie man generell eigentlich nach 2, 3 Spielen jetzt noch nicht großartig was bewerten kann. Deswegen Top 8 finde ich eigentlich sehr, sehr fair, weil man dann doch auch schnell vergisst, wie viele gute andere Point Guards es in der Liga gibt. Deswegen, aber sieht mega geil aus. Also LaMelo Ball, absolut, wenn er mal fit bleibt, wäre schön und würde den Hornets natürlich auch gut tun. So, zweite Frage. Ja, ist eine Off-Topic-Frage. Du warst auch unterwegs. Ich muss jetzt nicht unbedingt die Stadt, ich kann ja auch einfach sagen, du warst in Afrika, oder?
Ja.
Oder Stadt kann man auch dazu sagen?
Ja, man kann erstmal das Land sagen. Ich war in Guinea und die Hauptstadt ist Conakry und da war ich.
Okay. Wie hat es dir gefallen und gab es einen kulturellen Unterschied, wo du sagst, okay, der hat mich irgendwie am krassesten geflasht oder das kennt man als Deutscher überhaupt nicht? Oder wenn du darauf keine Antwort hast, dann kannst du auch gerne, weil ich das immer sehr, sehr spannend finde, in Afrika so die Essenskultur, gab es irgendwas, wo du sagst, boah, das fand ich so lecker, das könnte ich irgendwie jeden Tag essen.
Ja, also dadurch, dass ich natürlich schon ewig mit Aisha zusammen bin, habe ich schon relativ viel von dieser guineischen Kultur halt in mir oder miterlebt. Also wir essen zu Hause, ich würde sagen, bestimmt häufiger guineisches Essen als deutsches Essen. Wir essen teilweise auch Gerichte, die man wirklich mit der Hand isst, ganz traditionell.
Boah, ich liebe das, mit der Hand zu essen. Das ist so geil.
Und da kann ich direkt mal Leuten sagen, es gibt ein Gericht, das heißt Acheke. Ich kann es nicht genau beschreiben, ist so ein bisschen irgendwas zwischen Reis und Couscous. Dazu isst du meistens einen Fisch oder ein bisschen Fleisch und dazu noch Kochbananen. Und das zusammen rollst du dir in der Hand wie in so einen Ball und isst es halt direkt aus der Hand. Und das ist mein absolutes Leibgericht aus Guinea und das gab es, glaube ich, in den 7 Tagen, wo wir da waren, 5-mal. Deswegen hat mir das sehr, sehr gut gefallen.
Ja.
Kulturell ging's auch klar. Wie gesagt, ich bin dran gewöhnt, so die Sprachen. Es wird halt, Amtssprache ist Französisch, aber es wird auch viel gemixt mit Pöl und mit Susu. Das sind 2 der größten Landessprachen. Und ich bin einfach daran gewöhnt. Aisha redet das mit ihrer Mom jeden Tag, mit ihrer Schwester, mit der Großen jeden Tag. Deswegen, ich kenne das alles relativ. Aber was mich schon, was der Kulturschock war, würde ich sagen, waren 2 Sachen. War einmal der Straßenverkehr. Ich war wirklich auf viel vorbereitet, aber nicht darauf. Also das ist, du kannst es dir nicht schlimmer vorstellen, als es wirklich ist. Also die Leute fahren kreuz und quer, Ampeln bedeuten nichts, rechts vor links bedeutet nichts. Du hast eine 4-spurige Straße in beide Richtungen und das stört überhaupt nicht, wenn da einer entscheidet, ja, aber warte mal, ich fahre jetzt quer in den Gegenverkehr, weil ich will ja dahin. Wir mussten immer, wenn wir weite Strecken gefahren sind, mussten wir ganz früh los, weil sonst zu viel Verkehr wäre. Und wenn du eben so ganz früh losfährst, ey, da passiert's dir auch, dass dir auf der Autobahn die Leute einfach als Geisterfahrer entgegenkommen auf einer Spur, weil die sehen das doch nicht ein, dass sie erst in die eine Richtung fahren und dann U-Turn machen.
Oh,
weißt du, deswegen,
Gott,
natürlich fahren die in deiner Richtung einfach Gegenverkehr, obwohl du deine Spur hast. Also das ist schon Wahnsinn, würde ich sagen. Und dann, wo ich auch nicht so ganz darauf vorbereitet war, weil ich es echt nicht erwartet habe, dass es so extrem wäre. Ich bin ziemlich dran gewöhnt, wie gesagt, durch die Familie irgendwie oft der einzige Europäer oder der einzige Weiße zu sein. Aber in Guinea habe ich echt irgendwie das nochmal mehr gemerkt, dass es für Leute was Besonderes ist. Also wir hatten da kleine Cousins und Cousinen, weil wir bei der Familie gewohnt haben. Und die haben wirklich so ganz klischee-mäßig am zweiten Tag gefragt, darf ich mal deine Haare anfassen? Warum bist du weiß? Warum wirst du rot, wenn du, weil wir haben dann Fangen gespielt und Basketball. Und dann kamen die plötzlich zu mir so, warum bist du jetzt rot? Warum kriegst du Sonnenbrand? Was ist das? Also das war so krass. Irgendwann, da war so ein kleines Mädchen, die war 8, auch eine Cousine von Aisha, die war 8. Und irgendwann guckt die mich so völlig kritisch an, so richtig so, als hätte ich irgendwie was Schlimmes gerade zu ihr gesagt. Und dann dreht sie sich zu Aisha und sagt, warum hat der so eine komische Nase? Und weil für sie halt, sie ist einfach diese andere Nasenform halt gewöhnt, ne? Und ja, sie kennt einfach nicht viele weiße Leute und kennt nicht diese europäischen Nasen. Und das war schon krass quasi zu sehen, dass es für die Leute echt was richtig Besonderes war. Zumindest da, wo ich die ganze Zeit war. Ich habe, glaube ich, ohne Mist, ohne Übertreibung, ich habe in 7 Tagen vielleicht eine andere weiße Person gesehen und sonst war halt jeder entweder aus Guinea oder irgendwie guineische Wurzeln. Das war der größte Kulturschock. Aber auch hier, man muss sagen, das ist halt so ein respektvolles Land. Also das ist zum einen muslimisches Land und zum anderen ist die Kultur der Leute auch sehr, sehr zurückhaltend, gerade gegenüber Fremden. Das heißt, wenn du irgendwo hinkommst, du bist immer willkommen. Die haben, selbst die Leute, die irgendwie vielleicht eine Bar haben oder irgendwas, haben mich immer sofort reingeholt, haben gesagt, ey, setz dich, ey, das ist for free. Also diese Gastfreundschaft dort vor Ort war sehr, sehr krass mir gegenüber. Deswegen, ich habe nur Positives zu berichten, landschaftlich unfassbar, tropisch. Ich war bei ein paar Wasserfällen. Man sagt, Guinea ist die Wasserquelle Afrikas, also fast alle großen Flüsse entstammen in Guinea. Und wenn du da in der Natur bist, du denkst wirklich, du bist 2000 Jahre zurück. Also es ist so schön, so unberührt. Und ja, war eine Erfahrung, die ich nicht missen will. Und letzte Sache noch, das war meine schönste Erfahrung tatsächlich. Wir sind in die Grundschule gegangen von Aisha. Und ihre Mom hatte so einen fetten Karton geschickt mit Klamotten aus Europa nach Guinea. Und dann sind wir mit ihrer Mom und mit ein paar anderen aus der Familie sind wir in diese Grundschule. Die haben morgens wie so eine Schulversammlung, wo die sich einmal so groß begrüßen. Und dann wurde quasi Aishas Mom und Aisha wurden dann geehrt und so ein bisschen als Vorzeigeleute gezeigt. So, guck mal, Aisha hat hier angefangen mit der Schule und ist jetzt in Europa und hat dann Business und bla bla bla. Und dann wurden da diese Klamotten verteilt für die Kinder. Und man muss sich das nicht ganz so schlimm vorstellen, so, boah, die haben noch nie ein Kleidungsstück gesehen, das ist es nicht. Und das ist auch nicht dieses White Savior-Syndrom, was es manchmal gibt auf Social Media. Wir haben das ja auch gar nicht gefilmt oder so. Aber die freuen sich einfach über europäische Sachen. Also ich habe auch den Cousins von Aisha, ich habe denen ein paar Basketball-Sachen geschenkt, so Basketballschuhe, Basketball-Trikots, die ich dabei hatte. Und die sind halt einfach happy ohne Ende, weil die können nicht zu Footlocker und da Currys kaufen. Es gibt ja kein Footlocker dort, weißt du? Und deswegen, wenn du denen sagst, so, ey, das sind die Schuhe von, wie die ihn aussprechen, Stephen Curry, weil die ja so Französisch reden, die sagen, je connais Stephen Curry, LeBron James, so reden die halt. Und wenn du denen dann sagst, ey, das sind die Schuhe von Steph Curry, die sind halt, die sind so dankbar und so happy. Und das war Guinea in einer kurzen Zusammenfassung. Also es war sehr, sehr geil, sehr, sehr beeindruckend.
Ich bin sehr, sehr happy, dass ich die Frage mit reingenommen habe. Also man hat gerade auch gemerkt, als du erzählt hast, dass es dir echt gut gefallen hat. Und ich kann dir auch als Feedback mitgeben, weil ich jetzt auch hier wieder ein paar aus der Community getroffen habe. Jeder sagt, Jungs, es macht euch special, dass es nicht immer nur um Basketball geht, sondern auch mal ganz kurz fünf. Okay, ja, cool. Ich glaube einfach, es macht uns halt auch irgendwie nahbarer, so als Personen. Deswegen, ja, ich hätte dir jetzt auch noch 10 Minuten zuhören können, ganz ehrlich. Also richtig, richtig nice. Danke. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Du musst mir später nochmal das Essen schreiben, was so lecker war. Ich habe schon wieder vergessen. Ne? Wenn du es mir jetzt nochmal sagst,
ich weiß nicht, ob es das hier gibt, aber wenn du uns mal besuchst, wenn du mal hier oben bist, dann sage ich Aisha oder ihrer Mom, dass sie das kochen sollen. Dann kannst du es gerne probieren. Ist mega lecker. Insgesamt das Essen ist brutal lecker.
Kommen wir von der afrikanischen Küche zu den Nuggets.
Geil. Wow, was eine Transition. Nuggets. Oh, shit.
So, kurz und schmerzlos. Die Nuggets haben Probleme auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch würdest du es einschätzen aktuell nach den ersten Spielen?
Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht von vielleicht sympathisch zu mega unsympathisch mache, aber ey, ich muss jetzt den einmal rausholen. I told you so. I'm sorry. Ich habe euch allen gesagt, die Nuggets sind scheiße. Und jeder sagt mir, nein, weißt du, wie gut die Nuggets sind, bla bla bla. Nein, die sind nicht gut dieses Jahr. Und das liegt nicht an Jokic, das liegt nicht an den anderen Startern. Das liegt daran, dass die einfach zu wichtige Rollenspieler verloren haben, dass ihre Bank fucking jung ist, plus Russell Westbrook, der bisher absolut schwach aussieht, sorry. Ich glaube weiterhin dran, dass der ein guter Energy-Player sein kann für das ein oder andere Team. Bei den Nuggets bisher läuft's überhaupt nicht. Ich will auch nicht bei einem Spieler wie Westbrook jetzt wegen 3 Spielen direkt overreacten. Ich finde, der ist lang genug in der Liga, dass ich auch schon 3 Scheiß-Spiele von ihm gesehen habe und danach 10 gute Spiele. Aber ja, klar, er wird älter, seine Präzision, sein Decision-Making war noch nie das Beste. Und ja, ich bin ehrlich gesagt einfach wenig überrascht. Und es wird spannend sein zu sehen, aber auf der anderen Seite, du hast halt, das habe ich glaube ich im letzten Pod auch erwähnt, dieses Wort Growing Pains. Also quasi, du willst wachsen und es tut halt einfach ein bisschen weh. Und wenn du Christian Brown jetzt starten musst, wenn du Strotter, wenn du Watson so viele Minuten gehen lassen musst, ja, dann hast du halt auch mal scheiß Spiele dabei. Das gehört dann halt dazu, ne? Ja. Das machen viele Teams gerade durch mit jungen Spielern oder mit neuen Spielern, dass du merkst, ey, warte mal, das funktioniert ja noch gar nicht. Und da müssen die Coaches, die Spieler, das muss alles so ein bisschen zusammenwachsen. Also ich würde jetzt nicht sagen, Alarmstufe rot und die Nuggets sind kein Playoff-Team mehr, dafür ist Jokic auch zu gut. Aber ja, ich habe euch gesagt, das Team ist schlechter geworden und das sieht man gerade meiner Meinung nach.
Ja, man muss wirklich aufpassen. Also wir reden jetzt gerade über die Nuggets nach 2 gespielten Spielen. Aber so der Eye-Test von dem, was man gesehen hat, der zeigt einem halt schon, das läuft gerade eben überhaupt nicht. Jokic ja. War auch in der PK danach, hat auch gesagt, naja, unser Shooting, also dass er nicht quasi gesagt ja. hat, unser Shooting kannst du in die Tonne hauen. So,
ja,
so gefühlt. Michael Porter Jr. ist im letzten Spiel auch, glaube ich, 0 von 6 gegangen und irgendwie Jamal Murray und MPJ wechseln sich gerade eben auch mit den schlechten Leistungen ab und dann Aaron Gordon spielt auch gerade offensiv nicht gut. Seine Zahlen habe ich mir auch gerade eben mal aufgerufen und dann, wie du gesagt hast, dann kommen natürlich noch die ganzen anderen jungen Spieler mit dazu. Mhm. Wenn ich mir gerade das Plus-Minus von denen anschaue, dann wird der schlecht. Strotter steht bei -17,5, Russ steht bei 18,5, Watson steht bei -10 und Saric steht bei -9. Also eigentlich, wenn die Bank reinkommt, dann können wir beide auch scoren. Kannst du quasi sagen.
0 von 3 gebe ich dir auch.
Ja, 0 von 3 gebe ich dir auch, ja. Also, ich glaube, viele haben schon vor der Saison gesagt, und Björn und ich auch in unserem Power-Ranking, dass die Nuggets, ich habe die Nuggets, glaube ich, insgesamt 6 Siege abgezogen im Vergleich zur Vorsaison. Und dabei bleibe ich auch. Also, ich glaube jetzt nicht, dass das eine mega kacke Saison wird. Also, dass sie jetzt irgendwie ums Play-In mitspielen, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Dafür ist dann doch auch Jokic zu gut. Und ich hoffe, dass Jamal Murray sich wieder fängt und MPJ zumindest das bringt, was er eigentlich ganz gut kann, und zwar Shooting, Rebounding und ein bisschen Athletik. Aber so generell wird das auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr, sehr toughe Saison für alle Nuggets-Fans. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme das mal hier kurz mit rein, um gleich ein aktuelles Thema aufzugreifen. Okay, nächste Frage. Weil ich mir jetzt dieses Kings-Ticket gekauft habe und da waren ganz viele, waren so neugierig, Max, was hat das jetzt gekostet, dies, das und jenes. Also ich kann das erstmal sagen, dieses Ticket hat 320 Euro gekostet, was für die Position, wo ich saß, der absolute Wahnsinn ist. Also das ist normalerweise im Bereich von 600, 700 Dollar, sowas in dem Dreh. Aber wie gesagt, manchmal, wenn man alleine unterwegs ist, kann man das wirklich machen. Und vor allen Dingen, wenn man sagt, das Spiel, wenn ich das jetzt nicht sehe, sterbe ich jetzt nicht. Und deswegen habe ich halt auch hoch gepokert. Die Frage an dich ist, was war denn das teuerste Ticket, was du bisher gekauft hast? Und es muss nicht mal unbedingt ein NBA-Ticket sein. Aber NBA-Tickets sind am teuersten. Ja. Also du warst auf irgendeinem Konzert und du gesagt hast, da hast du jetzt einen Taui liegen lassen, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann.
Oh, doch.
Oder hast du?
Ja, ich glaube, das teuerste war tatsächlich Beyoncé Courtside. Also das war Hochzeitstag und ich habe 2 Beyoncé-Tickets gekauft und da saßen wir in der ersten Reihe. Das war
was haben die gekostet? 500? 800?
Ey, mein Freund, hoch. Viel weiter.
Oh, shit.
Ich sag das jetzt nicht. Das war extrem teuer. Aber ich kann dir sagen, ich glaube, das teuerste NBA-Ticket ever war ich müsste Courtside gewesen sein bei den Magic. Das war das eine Mal, dass ich Courtside saß und ich weiß noch, wie lange wir auf diese Tickets gefiebert, geschielt haben, wochenlang Siebes und ich. Und er kam jeden Tag so, ey, guck mal, der Preis ist ein bisschen runter, wollen wir nicht, bla bla bla. Und ich glaube, wir haben die am Ende gekauft, das Stück, ich will sagen, und das war echt für Courtside noch in Ordnung, ich glaube 1,8.
Mhm, das ist echt in Ordnung.
Ich glaube 1,8 und das ist für Courtside wirklich, wirklich billig. Da hatten wir verdammt Glück und wir haben, wie gesagt, lange beobachtet, erst am Spieltag oder einen Tag davor, glaube ich, gekauft und so. Er weiß das besser als ich, weil er hat das damals übernommen und ich habe es ihm danach irgendwie überwiesen. Aber ja, ich meine 1,8 für Courtside bei den Magic war das teuerste. Und wie gesagt, Beyoncé willst du nicht wissen, das war
Björn, deswegen hasselt der Björn das letzte Jahr so krass, weil er sagt, ey, die Beyoncé-Tickets
müssen wieder rein.
Die müssen wieder reinholen, Freunde. Ja, also ja. Tickets ist wirklich was. Bei der NBA könnt ihr da wirklich viel Geld sparen, wenn ihr die unterschiedlichen Seiten anschaut, Ticketmaster, SeatGeek und StubHub. Kann ich euch empfehlen, dass ihr immer da durchguckt. Und wenn ihr jetzt nicht unbedingt den Druck habt, dass ihr wirklich schaut, weil ich habe das tatsächlich jetzt mal live beobachten können, weil ich dieses eine Ticket verfolgt habe und es ist gedroppt und gedroppt. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, jetzt sagt er, okay, also wenn es jetzt niemand kauft, dann bleibt der Platz halt leer. Ja. Genau, und das, was wirklich krass war, die beiden Plätze vor mir waren auch noch leer. Das bedeutet, ich bin in der Mitte gehockt auf der Mittellinie.
Das ist und die das beiden, Beste. Oh mein die, Gott, ja.
Ja, die Plätze vor mir waren frei. Also das war schon, da muss man sagen, da bin ich dann auch nach Hause gegangen, hab mir gedacht, diese 320 Euro, die sind mir gerade eben so egal. Das hat sich so komplett gelohnt. Ja, genau. Ansonsten, um die Frage mal generell zu beantworten, ihr hättet aber zum Beispiel bei den Kings auch ganz oben, wenn ihr gewartet hättet, so wie ich, gab es auch Tickets für $80. Also es geht schon auch bei den Lakers billig, ob man dann da gut sieht. Da sind Björn und ich halt immer so ein bisschen, das Ding ist halt, wenn du da sitzt, wo ich jetzt saß, dann siehst du halt die ganzen Emotionen. Und das ist halt oben, ist halt wie im Fernsehen. Also wenn die Kamera
weißt
nicht gerade...
Weißt du noch, welche Reihe du warst?
Ich war, ja, Reihe 9, Platz 12. Ja.
Ja, also ich würde sagen, Unterrang, alles bis Reihe 19, 20, eigentlich der ganze Unterrang. Ich saß in Orlando, saß ich in Reihe 21 mal oder 22. Ja. Und das ist völlig in Ordnung. Also da kannst du wirklich noch gut sehen. Und gerade so ab Reihe 15 bis 20, da sind oft diese unteren Court-Tickets, diese unteren Bereiche sind da oft relativ billig.
Viel und, billiger, du gehst zwei Reihen weiter vor, dann plötzlich wollen die $200 mehr. Und ich denke mir so, was ist los mit euch?
Ja, exakt. Aber das, was du gemacht hast, habe ich auch einmal gemacht in Miami. Das war aber lange, lange bevor ich mit NBA, YouTube und so angefangen habe. Das war zufällig Giannis Rookie Season. Das war 2013 und da bin ich zu Heat gegen Bucks. Und da war ein Rookie Giannis, hat er gespielt. Ja, und da habe ich das genauso gemacht. Da haben wir einfach den ganzen Tag gewartet und irgendwann gesagt, ey, weißt du was, wenn wir die jetzt nehmen würden, das ist so ein Schnapper. Komm, wir haben Zeit, wir fahren spontan zur Arena. Und das hat auch funktioniert, das war sehr cool. Ja, aber dafür musst du halt schon vor Ort sein und vielleicht auch schon das ein oder andere Spiel auf Lock mitgenommen haben, so das hast du safe. Und dann ist das einfach wie so ein Goodie. Weil ich weiß nicht, als du geflogen bist, da war ja nicht mal klar, dass du das Suns-Spiel machst, oder?
Genau, richtig. Ja. Also die NBA hat mich da unterstützt, hat gesagt, das erste Spiel organisieren wir dir. Dann bin ich ganz ehrlich, habe ich ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt und gesagt, Alter, Leute, ich habe jetzt hier den ganzen Trip geplant und organisiert, bitte, könnt ihr mal nochmal gucken. Und genau, dann haben sie mir für Lakers gegen Suns auch noch Tickets organisiert. Und bei Kings habe ich dann gesagt, okay, jetzt bin ich alleine. Jetzt gönne ich mir dann einfach nochmal einen schönen Platz. Und hatte dann natürlich auch wahnsinniges Glück. Also können wir vielleicht auch
gleich. Genau. Kann ich noch eine Sache revidieren, weil das ist mir gerade gekommen. Ich glaube, ich habe Scheiß erzählt, weil ich habe die ganze Zeit die Beyoncé-Tickets gerade als Bündel natürlich gesehen, weil ich ja damals zwei gekauft habe. Mhm. Und das hat diese 1,8 auf jeden Fall überstiegen, das weiß ich noch. Aber ich glaube, als individuelles Ticket nicht, also nur ein Ticket nicht. Deswegen, ich glaube, das teuerste Ticket, was ich bis heute mir jemals gekauft habe für irgendwas, bleibt Courtside in Orlando für 1,8 oder sowas. Ich glaube, das war das teuerste, ja.
Ja, also man muss auch immer dann für sich selber abwägen. Das ist halt eine Erinnerung, die das vergisst man halt nicht. Deswegen, wenn man die Möglichkeit hat und natürlich auch die finanziellen Mittel, dann macht das.
Und manchmal muss man einen sauren Apfel beißen, weil natürlich wollte ich das jetzt auch nicht mit Siebes teilen. So, das ist natürlich auch der denkbar schlechteste Partner. Ich hätte natürlich jeden anderen Menschen lieber neben mir gehabt. Aber ey, manchmal muss man da durch, Leute. Also es kann nicht alles perfekt laufen, ne?
Ja. Übrigens, weil wir unseren Pott ja nie verwenden, um Werbung zu machen. Shots Fired is back, Mann.
Yes,
also,
sir.
Große Überraschung im neuen Design. Schaut da sehr, sehr gerne rein. Ich freue mich. Ihr beide wisst, glaube ich, dass es eins der schönsten Formate ist in NBA Deutschland. Und
Dankeschön. Ja,
habt ihr die letzten Monate schleifen lassen, ihr beiden.
Ja, jetzt seid das ihr stimmt. Das haben wir wirklich. Und im Sommer waren so viele Leute, die uns angesprochen haben. Und dann haben wir gesagt, komm, wir ziehen jetzt richtig durch. Ja, neues Set, neues Design, hast du richtig gesagt. Und ja, erste Folge bei Siebes. Diese Woche kommt die Folge bei mir, immer Donnerstag 16 Uhr. Zusammen parallel mit NBA Undrafted, wo du vielleicht auch den einen oder anderen Auftritt haben wirst, immer auf dem NBA Europe Channel. Also genau, Donnerstag 16 Uhr, wenn ihr so ein bisschen noch Zusatzcontent sucht zu dem, was wir sowieso schon machen.
Aber auch, Freunde, manchmal braucht man auch eine Pause. Also ich glaube, dass euch beide das auch gut getan hat. Jetzt habt ihr wieder Energie, jetzt habt ihr wieder Bock, weil ihr habt natürlich, also vor allen Dingen in der Zeit, wo ihr wirklich jede Woche zwei Debatten hochgeladen habt, also muss man auch sagen, muss ja auch erstmal so geile Themen finden. Das ist dann nicht immer nur
super schwer.
Ja, genau, also.
Ja. So. Und wie gesagt, Siebes einmal die Woche sehen, ist auch mega nervig. Also, ich hab mal ein bisschen Pause gebraucht.
Ja, genau, richtig. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Clay oder Buddy Hield? Wer ist eigentlich der bessere Spieler? Gleich in Shots Fired Mode gehen, ey. Clay oder Buddy Hield? Ich kann dir auch sagen, wie ich auf die Frage gekommen bin, weil jetzt einfach Buddy Hield in den ersten beiden Spielen, ich glaube, es heute Nacht hat er nicht so gut ausgesehen gegen die Clippers, aber in den ersten beiden Spielen dachtest du ja wirklich, Buddy Hield ist ja der Pick-up des Jahrhunderts. Und Clay hat in den ersten beiden Spielen auch gleich gut ausgesehen, auch wenn die Mavs jetzt das zweite verloren haben gegen die Suns. Und jetzt habe ich so ganz oft gelesen, Buddy Hield ist ja voll das Upgrade für die Warriors. Und bei Clay hast du auch, habe ich glaube ich auch am Wochenende zu dir gesagt, ja genau, richtig, Shaq hat bei in der TNT-Crew gesagt, also wenn Clay so spielt die ganze Saison über, dann gehen die Mavs auf jeden Fall wieder in die Finals und gewinnen das Ding. Und genau, deswegen einfach mal so diese Frage, wer ist für dich jetzt eigentlich der bessere Spieler?
Okay, also nur um das zu verdeutlichen, in den zwei Spielen jetzt Buddy Hield 24 Punkte im Schnitt bei 69% aus dem Feld und 75% von der Dreierlinie. Also das ist mal True Shooting, 100% von der Freiwurflinie. Könnt ihr zusammenrechnen für die True Shooting Quote. Ja, ich mach's kurz, Clay ist trotzdem der bessere Spieler, also zumindest über die letzten Jahre gewesen. Ich weiß, wir haben jetzt immer gesagt, Clay is washed, aber also ich hätte trotzdem lieber Clay als Buddy Hield zumindest früher gehabt. Jetzt muss man sagen, jetzt ist wahrscheinlich genau gerade die Schwelle, wo du halt Clay abgeben musstest. Ich meine, das haben wir alle mitbekommen, dass er sich nicht mehr wohlgefühlt hat, dass es da einfach nicht mehr gepasst hat. Deswegen für ihn Tapetenwechsel. Und für Buddy Hield ist halt so ein Journeyman, ist jemand, der schon viele Teams durch hat. Jemand, der sehr streaky ist und der in vielen Fanbases genau diesen Status eben hat. Also wenn du so ein bisschen die Kommentare gelesen hast, dann hast du mitbekommen, nach dem Buddy Hield Performances immer so andere Fanbases. So, ja, geil, das hat der bei uns auch gemacht, aber dann kommt auch wieder ein Teil der Tränen, wo du dir denkst,
hier,
what
Philly
the fuck?
Fan. Hi.
Ja, genau, also, du müsstest es ja wissen, genau.
Ich müsste es wissen, ich weiß es. Und weil du, du hast es jetzt natürlich nicht gesehen, weil das war das späte Spiel. Buddy Hield heute Nacht gegen die Clippers. 3 von 14, 1 von 9. 8 Punkte. Und das ist eben genau die, das kriegst du von dem Clay auch, ja, muss man auch sagen. Clay ist auch nicht mehr so konstant.
Der gibt dir auch 1 von 9.
Der gibt ja. Ich finde immer noch, dass Clay, auch wenn er nicht mehr der elitäre Verteidiger ist, dass Clay auf jeden Fall immer noch vom Basketball-IQ einfach der wesentlich bessere Verteidiger ist, wenn es darum geht zu verteidigen. Er kann es halt leider nicht mehr so wie früher, weil einfach die laterale Bewegung nicht mehr so da ist. Buddy Hield hat eigentlich übrigens ganz gute physische Voraussetzungen, eigentlich ein guter Verteidiger zu sein, aber der ist manchmal so planlos in seinen Rotationen, Ballwatching, der verliert so oft defensiv die Orientierung. Ja, deswegen würde ich da auch immer noch nach wie vor mit Klay Thompson gehen, auch wenn beide sicherlich streaky sind, aber ich würde behaupten, dass Buddy Hield immer noch streakier ist als, yeah, als Clay. Und deswegen, ja.
Weil und das dir gerade weniger insgesamt gibt, weniger Größe, weniger Off-Ball-Movement vielleicht. Also Clay ist einfach ein besserer Spieler. So, der ja. eine ist ein Rollenspieler, der andere ist ein Star, der aus seiner Prime irgendwie gefallen ist, aber das ist ja trotzdem nicht vergleichbar.
Ich glaube, dass es Clay jetzt auch gut tut, dass er jetzt einfach ganz klar die dritte oder manchmal sogar vierte Option ist. Weil bei den Warriors war schon noch immer so die Erwartung, ja, wir brauchen vielleicht schon immer noch einen Clay, der 20 Punkte averaged. So, bei den Mavs ist klar, genau. Luca macht seine 30 Punkte im Schnitt, Kyrie macht seine 23 bis 25. Und dann kommt von mir aus Clay und dann gibt's auch noch immer PJ Washington und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass ihn das jetzt auch ein bisschen, dass er nicht so viele Würfe forcieren muss, sondern er kann sich jetzt eigentlich wirklich die schönen Würfe rauspicken. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass Clay eine ganz gute Saison spielen wird. Ja, übrigens, Stephen Curry ist heute Nacht umgeknickt. Genau, das sah gar nicht gut aus. Also mal schauen, was dabei rauskommt bei der Untersuchung. Gute Besserung, Verletzungen sowieso in den ersten Tagen der neuen NBA-Saison sowieso schon ein großes Thema. Okay, dann sind wir durch mit der meiner Starting Five. Dann haben wir natürlich immer noch die Community-Frage, die heute vom Ivan kommt. Wenn ihr natürlich auch Teil der Community werden wollt, dann schaut gerne auf unserer Patreon-Seite vorbei, patreon.com/ das fünfte Viertel. Fünfte Viertel gibt's einfach bei Google ein. Patreon und fünftes Viertel. Da findet ihr am leichtesten, ne, den Weg. Da beißen Björn und ich uns heute immer noch in den Arsch, dass wir gesagt haben, fünftes Viertel und nicht einfach nur der Basketball-Podcast oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Fünfte Viertel, ganz, ganz schlecht für Google-Searches. Aber man muss auch sagen, mittlerweile, nachdem es halt auch eine Nische ist und der Podcast halt schon relativ groß ist, mittlerweile, also du findest es relativ simpel. Also du kannst zum Beispiel die Zahl 5 eingeben und dann Viertel als Wort, das findest du. Du kannst es als geschriebenes Wort komplett eingeben. Also ihr findet das, glaube ich, mittlerweile relativ schnell.
Genau. Und ihr bekommt, also für die fleißigen Hörer, die wissen, dass ihr bekommt dann immer die Mittwochsfolge schon am Dienstag komplett werbefrei und bekommt am Wochenende immer noch eine schöne Folge. Und ich glaube, jetzt gerade besonders zum Saisonstart ist es immer spannend. Björn hat letzte Woche einen Fragenpost rausgeballert und da sind über 70 Fragen. Also kommt da gerne mit rein. Wir versuchen unser Bestes, um das immer abzudecken. So, jetzt zur Frage von Ivan. Ivan, eine Start-Bench-Cut. Das ist ja schon fast unsere Lieblingskategorie mittlerweile. Mhm. Ein Abendessen mit der TNT Basketball Crew, eine Gym-Session mit LeBron oder eine Runde Golf mit Stephen Curry?
Niemals die Runde Golf mit Curry, weil der zerstört mich nur und ich sehe daneben
wahrscheinlich nicht
gut aus.
Minigolf, das können wir machen.
Ich habe als Kind auf so einem Playmobil-Park Golfanlage, warum auch immer die das hatten, haben wir immer Golf gespielt. Das hat voll gebockt, aber das war halt als Kinder. Deswegen, ich glaube, ich kann das heute nicht mehr. Was ist das andere? Gym mit LeBron? Also Gym oder Halle?
Gym-Session mit LeBron und das andere war ein Abendessen mit der TNT Basketball Crew.
Ah, nee, auch wenn die TNT Crew mega sympathisch ist, ich glaube, dass die einfach dich vielleicht auch den ganzen Abend roasten. Und du kannst wenig entgegenfeuern. Also da gibt's ja dieses berühmte Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du diesen Dreier-Shooter-Weltrekordhalter, der bei denen in der Show ist? Und die roasten den einfach zu Tode, weil der in der Show nichts trifft?
Nee, kenne ich nicht. Aber ich kann es mir gut vorstellen.
Ja, und das ist voll die traurige Geschichte am Ende mit dem, weil der dadurch so voll viele Werbedeals und so verloren hat, weil die den so fertig gemacht haben und den auch, also so wie er die Geschichte erzählt, kann ich ja nur sagen, und er erzählt, dass vereinbart wurde, weil das Studio so klein ist, dass keine Dreier geworfen werden, sondern Freiwürfe. Und dann kommt er aufs Feld und dann sagen die sofort so, nee, wir werfen Dreier, weil du bist der Dreier-Shooting-Weltrekordhalter. Und was auch immer dann am Ende passiert, also er brickt dann jeden Wurf und Kenny Smith trifft alles und die machen sich halt voll über ihn lustig. Und er meinte, dass die jedes Mal auch diesen Clip reposten und so und das einfach eine komische Situation ist. Also die sind bestimmt in 99% der Fälle mega nett, aber vielleicht gerade in der Gruppendynamik kann es auch sein, dass das einfach nicht so ein geiler Abend wird. Ich würde sagen, Gym mit LeBron. Weil Gym mit LeBron starte ich, weil da lernst du bestimmt voll viel. Also der ist 40 und spielt noch auf Top-Niveau. Das hat noch nie einer gezeigt. Ey, ich will wissen, was der für Core-Stabilisierungen macht. Ich will wissen, was der für Dehnübungen macht. Das würde mich am meisten interessieren, wirklich.
Ja, bei mir wäre tatsächlich auch die Voraussetzung, dass das nicht eine Gym-Session ist, wo LeBron sein Ding durchzieht und ich stehe dann nur so irgendwie daneben bei, sondern dass man halt das wirklich gemeinsam macht. Dann wäre das auch meine erste Wahl. Die ja. TNT-Basketball-Crew, die sind halt auch untereinander, die roasten sich ja in jeder, also ich habe jetzt hier jeden ja. Tag das mir angesehen, die lieben das ja, sich gegenseitig ja. fertig zu machen. Deswegen, weiß ich nicht, ob man da so viel Spaß hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das sogar cutten würde. Da gehe ich, glaube ich, echt lieber mit Stephen Curry auf den Golfplatz und denke mir, ja, auch wenn ich nichts treffe, kann ich immer noch mit Stephen Curry einfach quatschen, ne?
Vor allem, wie lange dauert so eine Runde Golf? Wenn du 18 Löcher spielst, das dauert doch bestimmt so eine 3 Stunden, oder? Oder vielleicht sogar länger. Und dann kannst du einfach so 3-4 Stunden mit Curry chillen und dich genau. die ganze Zeit mit dem unterhalten. Da ist ja kein anderer. Ja, das ist vielleicht viel geiler als das Essen.
Ja, würde ich auch. Also ja,
dann packe ich das auf die Bank.
Würde ich auch machen. Gym Session mit LeBron starten, auf die Bank, eine Runde Golf mit Stephen Curry und dann... Wie Björn gesagt hat, die sind bestimmt auch irgendwo nett, aber das Risiko ist, glaube ich, schon da, dass das auch ein richtig beschissener Abend werden kann. ja. Genau, und dann, ja, im Optimalfall bist du bei dem Abendessen nicht mal eingeladen, dann bestellen die sich alle irgendwie ein 400 US-Dollar Steak irgendwo in...
Boah, das wäre wild, wenn du nicht eingeladen bist und die gehen da in solche Restaurants, wo du schon beim Appetizer sagst, so, ey Leute, habt ihr das auch in klein?
Wo der Björn sagt, okay, Beyoncé war ein Schnapper. ein Cocktail in New York, schön, $80. Ey, ich wollte nur sagen, falls ihr jetzt denkt, das ist Spaß, das gibt's wirklich. Es gibt Bars in New York, ey, da kosten Cocktails. Also das wollt ihr gar nicht wissen. Yeah. Genau, das, ja.
Ja, genau. Und ich wollte erzählen, als wir beim All-Star-Game waren in Utah, da wurden wir am ersten Abend in so einer großen Gruppe irgendwie von der NBA in so ein Restaurant bestellt und wurden da Gott sei Dank eingeladen von der NBA, weil die Preise waren abartig. Und nur um das zu verdeutlichen, quasi während wir da saßen, kamen irgendwann Grant Williams und Jaylen Brown und saßen am Nachbartisch. Und okay. nachdem die natürlich Geld absolut gar nicht stört, kannst du dir vorstellen, wie dieses Restaurant so money-wise unterwegs war. Ich krieg die Zahlen echt nicht mehr hin, sonst würde ich sagen, aber also das waren, ich weiß nicht, ob es dann einen Main Course unter 50 Euro gab. Das war wirklich, wirklich teuer. Und die haben auch so viel bestellt an diesem Tisch. Das war richtig krass. Die haben einfach so die ganze Karte bestellt und gesagt, ja, stellt einfach rein, wir essen das schon. Das war krass auf jeden Fall. Ja, es gibt definitiv Leute mit anderem Level Money.
Ja, das ist denen halt so egal. Stell dir mal vor, du verdienst auch irgendwie 10 Millionen, dann lebst du auch ganz anders. Also von dem her.
Also muss ich mir jetzt vorstellen, ich nehme Paycut.
Mhm. Ja.
Weil ich verdiene nur 10 Millionen im Jahr, krass.
Weißt du übrigens, wie mir die Leute nicht auf die Nerven gehen, aber mir einfach so viele schreiben, hey Max, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass Björn aussieht wie Dante DiVincenzo? Dass ich so, wirklich, ey, ohne Witz, ungelogen. Ich habe damals, als Dante und Julius Randle auf der PK saßen, ne, habe ich das Bild gepostet, wobei sie so gar keinen Bock hatten. Ich habe 30, 40 Nachrichten bekommen. Ey, ich so, ja, mag ja sein, aber Leute, aber was soll ich jetzt dazu sagen, Mann? Ja.
Ey, weißt du, immer wenn irgendwas mit Dante DiVincenzo ist, egal was auf Social Media, irgendein Bild von dem ist wegen irgendwas gepostet, ich krieg's 10-mal geschickt, so, ey, was machst du in Minnesota? Ey, machst du in New York? Aber ich find's mega witzig. Also man muss auch sagen, dass die Ähnlichkeit echt da ist. Nicht in jedem Winkel, ja, aber es gibt so manche Winkel, wo mir jemand ein Foto schickt und ich gucke selber zweimal so, hä, was ist das denn?
Warum habe ich eigentlich keine 5 Millionen auf dem Konto? Was ist das?
Hä, war ich schon wieder in Minnesota? Kennst du bei Detektiv Conan, wie dieser eine, der Detektiv Mori, wie der immer schlafen geschickt wird und dann löst er die Fälle, aber Conan löst die eigentlich? Ist meine NBA-Karriere. Also ich kriege das nicht mit, aber irgendeiner transferiert mich ständig rüber nach Minnesota und zurück.
Ja, das ist, muss ich einmal ganz kurz ansprechen, dass das Thema auf jeden Fall öfters in meine DMs kommt. Okay, dann sind wir durch mit der Starting Five.
Nice, geil.
Gar nicht so schlecht, dass die heute ein bisschen länger gedauert hat, dadurch, dass wir jetzt auch so ein bisschen mit der Zeitzone und alles irgendwie gerade so ein bisschen durcheinander ist. Aber waren ja auch ein paar aktuelle NBA-Themen mit dabei. Dann würde ich sagen, das erste Mal jetzt in der neuen NBA-Saison, Spieler der Woche, bester Moment der Woche und nervigster Moment der Woche. Können wir auch gerne beide diskutieren. Wisst ihr, was wir noch gar nicht gesagt haben? Ich war ja die letzten Pods, war ich ja andauernd krank und wir haben ja pre-recorded. Das heißt, ich war ja jeden Pod war ich krank. Und genau. Björn ist übrigens jetzt auch gerade eben krank. Also das ist wirklich, wir beide sind, vielleicht müssen wir unseren Pod irgendwie umnennen in, weiß ich nicht, die Sick Brothers oder so.
Ja, wir sind auf jeden Fall, ja, für euch wirkt das komisch, weil ihr denkt euch so, hä, warum sind die dauernd gegenseitig krank? Aber ja, Max hat erstmal eine Menge halt pre-recorded mit mir. In der Zeit war er krank und jetzt kam ich aus Guinea und habe mich direkt erkältet hier durch das Wetter. Aber bei mir geht's sogar jetzt auch schon wieder besser. Ich habe heute noch gar nicht gehustet, deswegen, ich glaube, bei mir heilt es langsam auch wieder ab. Ey, lass uns vielleicht einfach mit bester Moment anfangen, weil das meiner Meinung nach von meiner Seite auf jeden Fall die Überleitung zu deinem ganzen LA-Trip ist, weil der beste Moment, es ist so viel passiert jetzt schon wieder in der NBA und wirklich geile Highlights und Spieler neu und Clay und Buddy Hield und alles cool, aber man muss trotzdem sagen, das Highlight der Woche war natürlich LeBron und Bronny James das erste Mal zusammen auf dem Feld. Ich muss sagen, mich hat's komplett umgehauen. Sorry, ich habe es live gesehen, natürlich im Fernsehen, du warst in der Halle, ich bleib dabei. Ich bin einfach kein Amerikaner in dem Sinne, dass ich Marketing nicht so durchgespielt habe wie die Amis, weil als die dann beide zusammen eingewechselt wurden, dachte ich mir, ja natürlich, das ist doch das geilste Bild, dass die zusammen reinkommen, aber ich Idiot habe die ganze Zeit erwartet, LeBron steht schon auf dem Feld und Bronny wird halt wie so ein siebter Mann eingewechselt.
Ja.
Aber
ja,
natürlich können Amerikaner sowas viel besser als wir und sagen, nein, das ist viel geiler, wenn die zusammen von der Bank aufstehen und zusammen aufs Feld gehen. Ja, natürlich. Aber ja, Shoutout an die Amis, die können das. Ich gebe dir jetzt einfach hier das Feld, weil du hast es live erlebt, du hast eine Erfahrung gemacht, die haben sonst nur 18.000 andere wahrscheinlich gemacht auf der ganzen Welt, live in der Halle bei dem Event. Erzähl, führ uns durch.
Es war auf jeden Fall ein besonderer Moment. Es war eine Atmosphäre, die auch nicht vergleichbar war mit irgendeinem besonderen Run oder mit irgendeinem besonderen Play, sondern es war einfach, jeder hat gewusst, da passiert gerade eben was Historisches. Das hat schon begonnen, dass wenn die beiden waren ja gemeinsam draußen und haben sich dann auch warm gemacht und haben dann auch nebeneinander Dreier genommen. Und ich habe mir das dann auch so angesehen und dachte mir, das ist einfach verrückt. Das ist einfach nur, man muss sich mal selber vorstellen, wenn man Papa ist und dann steht man mit seinem Sohn gemeinsam auf dem Feld und die beiden, die wussten das schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass JJ Redick den beiden das gesagt hat, dass das so ungefähr der Plan ist. Aber trotz allem als Zuschauer hast du ja schon immer noch überlegt, kommt Bronny, gibt es das Spiel auch überhaupt her? Das finde ich immer noch einen sehr, sehr interessanten Punkt. Hätte JJ Redick es auch gemacht, hätten die Timberwolves zum Beispiel mit 15 geführt. Und zu diesem Zeitpunkt haben die Lakers nämlich geführt. Die letzten Spiele kam Bronny nämlich nicht. Ich weiß nicht, ob einfach generell das so ein bisschen der Plan war. Aber die letzten beiden Spiele der Lakers gegen die Suns und gegen die Kings waren unglaublich eng. Du konntest Bronny einfach gar nicht bringen, weil er einfach nicht gut genug ist. Ja. Und dann bei jedes Mal, wenn irgendwie die Crowd ausgerastet ist und es ist auf dem Feld irgendwie gar nicht irgendwie großartig was passiert, hast du auch gedacht, passiert das jetzt? Kommt er jetzt? Dies, das und jenes? Ja, und dann irgendwann hast du gesehen, dass Bronny aufsteht und LeBron, und genauso wie du es auch gerade beschrieben hast, dachte ich auch, ich bin genauso Marketing-Noob, ich dachte mir, LeBron steht schon auf dem Feld, aber nein, das ist natürlich viel, viel geiler. Beide stehen auf und LeBron natürlich, er tut so, als wenn es ihn gar nicht jucken würde. Er so, ja, okay, Hose so weg und alles so ganz, ganz easy. Laber mir doch keinen voll. Aber das ist halt LeBron, weißt, so Medienprofi, keine Emotionen zeigen, kein Klaps oder, also ich habe es zumindest nicht gesehen von der Seite, sondern einfach rein mit Bronny.
Genau.
Hat da nichts Besonderes gemacht. Und dann natürlich die ersten Touches von Bronny. Also Bronny hat halt nur den Ball berührt und du hast gedacht, wir sind hier gerade eben in den NBA Finals und es passiert irgendwas Besonderes. Am Ende hat er dann einen Catch-and-Shoot-Dreier genommen. Das habe ich auch im Vorfeld immer wieder gesagt, stell dir mal vor, du bekommst den Pass von deinem Dad und Catch-and-Shoot. Wir beide haben so einen Pod sogar besprochen. Und dann schaut die ganze Welt auf dich. Und er hat ihn leider nicht gemacht. Das ist das Einzige, wo ich sage, shit, ich habe nicht den ersten Brownie Bucket miterleben dürfen. Genau. Aber ja, war auf jeden Fall schön mit dabei zu sein. Und so verrückt das jetzt vielleicht für den einen oder anderen klingen mag, weil das natürlich NBA History war, das, was gegen die Kings passiert ist, war für mich krasser. Also, LeBron James hat im vierten Viertel einfach ganz kurz mal gedacht mit 40, ey, es läuft gerade eben bei uns gar nicht. Ich aktiviere jetzt hier mal ganz kurz den Gold-Modus und ich saß halt auch so perfekt und dann gibt's den ersten Bucket, dann gibt's ein Easy Layup, dann bulldozert er sich durch, dann gibt's den nächsten Dreier, LeBron macht irgendwie, keine Ahnung, 11 Punkte am Stück, dann nimmt Rui irgendwie einen wilden Zweier. Ich habe dann nur die auf Social Media gesehen, dass LeBron gesagt hat, hey, wenn ich 11 Punkte am Stück mache, swing it. Und nicht nimm den Wurf, ich bin Mr. Rui Hachimura. Also auch die Lakers sind dann, glaube ich, irgendwie auf einem, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Run es war, 16, 18, 20 Punkte. Und da muss ich halt sagen, es hat mich halt basketballerisch einfach unglaublich gecatcht. Das eine war so NBA-historisch, was mich gecatcht hat. Und das war, ich bin ja wegen LeBron gekommen, weil ich einfach zu mir gesagt habe, ich will nicht, dass LeBron retired und ich beiß mir in den Arsch und ich habe ihn halt nie live gesehen. Du hast ihn jetzt schon ein paar Mal live gesehen und jetzt kann ich echt einen Haken dahinter machen. Hab natürlich dann Glück gehabt, ein absolut grandioses Triple-Double aufgelegt, ein 30-Punkte-Triple-Double und ein viertes Viertel, was ich so schnell nicht vergessen werde. Also ja, zwei besondere Momente und gegen die Phoenix Suns ein 22-Punkte-Comeback. Also ich habe schon wirklich...
Ja, eben, genau.
Also ich hatte wirklich großes Glück mit den Spielen, ohne Scheiß, ja.
Geil. Ja, genau, als du das gerade beschrieben hast mit den Kings und ich habe mir vorgestellt, wie du da sitzt in deiner, was hast du gesagt, irgendwie Reihe 11 oder so und du hast vor dir keine Leute gehabt. Das ist halt wirklich die beste Art und Weise, ein Basketballspiel live zu sehen. Also viel besser geht's eigentlich nicht. Und dann da so eine Performance zu sehen von LeBron, das kommt dem, was ich hatte in London, wirklich eigentlich sehr nah oder vergleichbar.
Ich habe kurz auch an dich gedacht und an London. Als das passiert ist, habe ich mir gedacht, okay, so muss es sich angefühlt haben ungefähr.
Genau, weil du hast von LeBron, du bekommst immer noch diese Momente, wo du sagen kannst, okay, er übernimmt dir ein Viertel oder er übernimmt dir ein Spiel. Dass er jetzt wochenlang auf diesem Niveau spielt, jedes Spiel, diese Primezeit ist lange vorbei.
Ja, ja.
Also das gibt seinen Körper, glaube ich, einfach nicht mehr her. Auch wenn immer jeder sagt, oh, der ist immer, also gerade die amerikanischen Kommentatoren sagen immer, oh, there's still no sign of slowing down.
Nee,
sind there signs of slowing down. Das siehst du teilweise, wenn er zum Korb zieht und er nimmt einen Layup oder einen Jumphook und ich weiß ganz genau, in seiner Prime wäre er hochgegangen und hätte den Jungen aufs Poster gepackt.
Das sieht man auch live, wirklich, ja. Manchmal fehlt ihm der Bounce. Ja. So, wenn die Schritte schon lang waren und der letzte Schritt ist, dann da geht da nicht mehr viel nach oben. Ja.
Exakt, genau. Und das hat ihn früher halt so besonders gemacht, weil früher hat er die langen Schritte auch gezogen und konnte dann aber halt wirklich mit einem Bein noch hoch und mit dem Kopf auf Ringhöhe explodieren. Ja. Das geht heute nicht mehr und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ja, da habe ich mich gerade innerlich voll gefreut, weil ich mir dachte, ey, du bist ja hauptsächlich für LeBron hin, dass du ihn einmal gesehen hast. Und jetzt siehst du ihn in drei solcher grandiosen Laker-Games. Also muss man ja sagen, dass die Lakers halt auch dreimal gewonnen haben gegen wirklich drei starke Teams auch im Westen. Wir kommen gleich noch zu AD, der bisher wie ein Monster aussieht, aber LeBron sieht auch geil aus. Und du hast auch im Kings-Spiel Historisches gesehen, weil es war auf jeden Fall die höchste Scoring-Performance ever von einem Spieler in seiner 22. Saison.
Ja.
Ich glaube, davor hatte auch LeBron den Rekord und davor war es irgendwie Vince Carter mit 17 Punkten. Also das heißt, du hast da auch nochmal Historie gesehen. Lass noch mal kurz zu dem Bronny-Moment zurückgehen. Ich will über diese Touches reden, die du angesprochen hast, jedes Mal, wenn er den Ball berührt hat. Also das Krasseste fand ich wirklich, als die einfach nur ein ganz simples Handoff gelaufen sind, LeBron und Bronny.
Ja.
Und du hast echt gedacht, also die Halle ist so elektrisiert, du hast gedacht, da ist gerade ein Game-Winner passiert. Sie sind nur ein Handoff gelaufen. Daraus resultierte nicht mal ein Wurf, es ist einfach nur ein Handoff und die haben es gar nicht gepackt. Aber es war wirklich so, also ich habe ja auch gesagt, guck mal, in der Preseason standen sie schon auf dem Feld. Das hat eigentlich nichts bedeutet. Jeder weiß das. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, ey, wenn die jetzt in der Saison nochmal aufs Feld gehen, wird das wirklich so krass? Und dann sind sie zusammen aufgestanden, standen da am Scores-Table und ich dachte, okay, ja, es ist so besonders. Und ich habe wirklich zu allen Basketballgöttern gebetet, ey, bitte Bronny, treff diesen Dreier. Er hat ihn dann leider nicht getroffen. da hat aber auch schon wieder für mich heute Morgen habe ich das gesehen und da dachte ich mir, ja, Marketing einfach wieder, Amis. Ich habe einen Zusammenschnitt gesehen von LeBron und Bronny auf dem Feld und die haben das so zusammengeschnitten, als hätte Bronny den Wurf getroffen. Das Ding ist, die gehen zusammen aufs Feld und dann passt doch LeBron den Ball zu Bronny und sagt irgendwie Bang Bang oder Knock it down oder so. Hast du das gesehen?
Wo der Mike ab war. Ja.
Ja. Und dann haben sie einfach gecuttet, ob der Ball rein oder raus ist. Und dann der nächste Moment zwischen den beiden war dann Play danach, wo LeBron zu ihm nur einfach sagt, so ey, guter Wurf, so mäßig, so werf weiter, auch wenn der daneben gegangen ist. Und die haben das einfach so geschnitten, als wäre der Wurf reingegangen. Und dann dachte ich mir auch so, ja, okay, in der Doku siehst du vielleicht nicht mal, dass der Ball gar nicht reingegangen ist. Aber ja, unglaublich viel Druck auf Bronny, muss man auch mal sagen. Ich glaube, der ist auch so froh, dass dieser Moment vorbei ist wahrscheinlich. JJ Redick wird auch froh sein, dass der Moment vorbei ist. Ich glaube, der hätte den, egal zu welchem Punktestand, gebracht. Hauptsache, sie haben den Moment aus dem Weg und können sich dann auf die Saison konzentrieren. Und wo ich Bronny noch ein bisschen in Schutz nehmen will, als er eingewechselt wurde, sind die Timberwolves, glaube ich, auf einen 7-0 Run gegangen. Das lag aber nicht nur an Bronny, Leute. Also der hat zwar den ersten Bucket kassiert von Julius Randle. Julius Randle ist aber auch ein All-Star-Forward, ein Power-Forward. Der wurde auf Bronny geswitcht. Das ist halt einfach ein einfacher Bucket. Da kann Bronny auch nichts machen. Und danach waren es, glaube ich, zwei Scores oder drei Scores von anderen Spielern, wo Bronny nicht beteiligt war. Deswegen, das darf man vielleicht nicht zu hoch hängen. Aber ja, lass uns mal von der Bronny-Thematik so ein bisschen weitergehen in Richtung Lakers. Also die sind richtig happy gerade. Die haben JJ als neuen Coach, die verfluchen weiterhin Darwin. Ich habe meine Hände in meiner Hosentasche, Ham. Die sind so happy gerade. Die sagen, ey, JJ ist der Heilsbringer, ist der neue Pat Riley. AD ist jetzt schon MVP und Depoy zusammen. LeBron ist der beste Sidekick ever. Ich weiß nicht, also, sorry, meine Stimme ist doch noch nicht ganz da. LeBron, also die Lakers sind wirklich gerade stabil unterwegs, ne? Ich habe alle drei Spiele gesehen, du hast alle drei Spiele live gesehen. Sieht schon gut aus, ne?
Ja, also erstmal habe ich heute Morgen, ungelogen, 30 plus Nachrichten bekommen. Max, bleib in L.A., weil 3-0 Start, das gab es auf jeden Fall schon lange nicht mehr. Die Lakers sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Und man merkt das, also ich denke, man sieht das auch am Fernsehen, aber in der Halle, finde ich, merkt man es nochmal mehr, wo man dann nochmal ein bisschen mehr, finde ich, Offball sieht, was alles so passiert. JJ Reddicks Handschrift ist sofort erkennbar. Und das fehlt mir so ganz oft bei neuen Headcoaches. Und dass JJ das von Anfang an geschafft hat, die Offense der Lakers ist, finde ich, sehr, sehr flexibel. Also es ist alles mit dabei. Du hast natürlich auch noch die individuellen Performances. AD war in den ersten beiden Spielen unglaublich aggressiv. Hatte jetzt gegen Sabonis ein sehr, sehr hartes Matchup. Übrigens auch da kann ich mal sagen, Sabonis ist sehr, sehr beeindruckend live. Also der Typ ist ein Monster, der bullied auch AD durch die Gegend. Hat übrigens AD auch ungefähr einen brutalen Poster in die Fresse gedrückt. Also
ich habe nur die zweite Hälfte gesehen. Da war, glaube ich, kein Poster.
Nee, der war der ersten Hälfte. Der Poster, dank. Die Rotation gefällt mir ganz gut. Achtet, also er hat auch keine feste Rotation, ist mir aufgefallen. Er schaut auch schon immer, okay, wer funktioniert und in wer ist in welchem Matchup jetzt auch gerade eben so der richtige Spieler. Welchen Spieler ich echt schwierig finde. Das hat auch nochmal bestätigt, was man immer so auf dem Fernsehen sieht. Also D-Lows Körpersprache ist echt der Wahnsinn im negativen Sinne. Also der läuft wirklich übers Feld, als wenn ihm das so alles egal wäre. Mir jetzt egal, was heute passiert. Seine Shot Selection ist einfach nicht gut. Und das ist das, was man dann in der Halle auch sieht. Man merkt, dass die anderen nicht so krass Bock haben auf D'Angelo Russell. Also auch LeBron ist jemand, der hier und da schon mal so angenervt ist, wenn D'Lo dann wieder einen Dreier nimmt, wo du dir so denkst, Digga, Alter, es sind noch 18 Sekunden auf der Uhr, alle stehen. Und du nimmst dann einfach irgendwie einen komischen Wurf. Aber ja, die Lakers sehen unglaublich gut aus. Du brauchst weiterhin einen AD, der so aggressiv ist, der auf diesem MVP Level performt. Ich glaube, wenn die Lakers erfolgreich sein wollen, dann brauchst du AD als erste Scoring Option, auch wenn LeBron jetzt im dritten Spiel mal ganz kurz gezeigt hat, warum er einer der Greatest ist oder der Greatest für viele. Deswegen, die Lakers können, glaube ich, unglaublich zufrieden sein, weil du hast es vorhin gesagt, das waren die Timberwolves, das waren die Suns und die Kings. Also, Das war jetzt nicht irgendwie die Blazers, die Hornets und ich wollte eigentlich jetzt die Nets nennen, aber da haben die Bucks ja.
Die Nets sind jetzt Favoritenschreck.
Ja, die haben halt von Dennis 29 Punkte kassiert. Ist auch krass. Ja. Da hat Dennis mal ganz kurz geliefert. Die Leute haben mich jetzt schon gefragt, ja, Max, geht bei den Lakers doch mehr? Und ich würde trotzdem noch warten, ehrlich. Also die ersten drei Spiele sahen ganz gut aus, aber ich will erst so nach 10, 15 Spielen will ich dann draufschauen und sagen, okay, kann man die Lakers vielleicht doch höher ranken, als wir das vor der Saison gemacht haben.
Ja, ich muss auch sagen, ich tue mich noch schwer, zu euphorisch zu werden. Also vor allem ich, der sie ja vor ein, zwei Jahren mal an der 1 hatte. Und das habe ich jetzt ein paar Mal so.
Stell dir mal vor, die gehen dieses Jahr an die 1.
Ja, der witzigste Kommentar, den ich bekommen habe, war irgendwie so in die Richtung, Björn stellt jetzt nochmal alle Rankings um, Lakers gehen auf die 1 und Chris Paul doch in die Top 10.
Ja.
Da habe ich sehr gelacht. Das war richtig gut formuliert. Aber ja, wie gesagt, also ich bin ja schon immer irgendwie Fan dieser Zusammenstellung gewesen, größtenteils. Also ich habe auch meine Probleme. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Jackson Hayes Fan, auch wenn der hier und da mal seine Highlights hat. Aber der Junge ist ja so lost oft in Rotations, das gefällt mir gar nicht. Ich habe jetzt auch sehr genau mir D'Lo angeguckt in den ersten drei Spielen und dachte auch, ey, er hat seine Vorzüge, er ist ein unglaublich talentierter Spieler, aber shit ist den sein Decision-Making Russell Westbrook-Style. Also der ist wirklich, der trifft einfach scheiß Entscheidungen oft. Und das ist so schlimm für den Flow einer Offense, wenn dein Point Guard einfach, wie du schon sagst, so, da gab es eine Situation, ich glaube, das war gegen die Kings, weil ich habe es gestern gesehen. Da erobern die Lakers irgendwie den Ball. Es ist so ein bisschen, aber das Team steht noch gar nicht richtig. LeBron steht D'Lo fast selber auf den Füßen. Die wollen sich ja nicht gerade neu ordnen. Und D'Lo nimmt einfach den komplett contested Dreier gegen den Mann und brickt den.
Das ist genau der, den ich vorhin gemeint habe. Dieser Dreier.
Ja, und da dachte ich mir, ey, sag mal, Bro, das musst du doch sehen. Also du musst doch wissen, dass das gerade eine scheiß Entscheidung ist und dass dein Team doch einen ganz anderen Flow gerade hat, wenn du jetzt einfach das Spiel kurz aufziehst und sagst, ey, wir haben gerade den Ball erobert und jetzt lass einen kontrollierten Bucket machen. Dann kannst du doch nicht gegen den Mann den Dreier nehmen, wenn LeBron dir selber fast noch auf den Füßen steht. Also solche Dinge, die sind mir schon aufgefallen. Aber ich will jetzt das nicht zum D'Lo-Bashing machen. Ich will eigentlich vor allem zwei Jungs mal einen Shoutout geben oder vor allem einen, der mich überrascht hat, gleichzeitig auch nicht überrascht hat, weil wir alle gesagt haben, ey, an sich könnte das so laufen. Und das ist Dalton Kennect.
Also geiler Typ.
Deren Rookie liefert, wirklich, hat drei Spiele gemacht, 15 Minuten, 13 Minuten, 20 Minuten gespielt, hat seinen Dreier gut getroffen, ist ein richtig solides Rotation-Piece im Moment von den Lakers. Also kommt von der Bank, hat unglaublich viel Einsatz, trifft den Dreier, hat überhaupt keine Angst, den Dreier zu nehmen, was ich auch gut finde. Mhm. Und das widerspricht jetzt nicht der D'Lo-Sache, weil Dalton Kennect ist nicht dein Point Guard. Den seine Aufgabe ist es nicht, das Spiel zu leiten oder das Tempo anzupassen. Den sein Ziel ist es, wenn er in irgendeiner Weise einen Millimeter Platz hat, dann drückt er ab, weil dafür ist er in der NBA. Und das macht er, hat überhaupt keine Angst, wirkt im Team direkt angekommen. Also seine Performances haben mir mega gut gefallen und die sind sicherlich auch ein Schlüssel für diese, für die Siegesserie gerade von den Lakers. Und dann muss ich sagen, ich muss gerade gucken, ob es durch alle drei Spiele sich gedeckt hat, aber wer mir wirklich gut gefallen hat,
Austin Reeves. Ja, er spielt mega gut.
Ey, Wahnsinn. So aggressiv, geht zum Korb, nimmt aber auch Dreier, trifft die hochprozentig, abgesehen vom ersten Spiel. Und das ist halt immer dieses Ding, wenn du über diese kleine Sample Size redest, jetzt von drei Basketballspielen, ne? Das kann jetzt sein, dass der die nächsten zwei Wochen geht und 20% Dreierquote hat. Und dann sagt jeder, ja, aber du hast gesagt, der wirft den Dreier gut. Ja, im Moment, in den ersten paar Spielen trifft er ihn sehr gut, bis auf das erste. Und wenn er so weiter spielen würde, dann wäre das ein richtig, richtig gefährlicher Spieler als deine dritte Option. Also das ist der Spieler, den die Lakers sich immer gewünscht haben, dass er werden würde. Den sehen wir gerade in diesen ersten paar Games. Und die Frage ist halt, hält er diese Form und vor allem hält er dieses Dreier-Shooting?
Also Austin Reeves bekommt ein unglaubliches Vertrauen von JJ Redick. Also der ist auch ganz oft der primäre Ballhändler gewesen, ne? Und er macht das wirklich gut. Also das ist nicht der gleiche Austin Reeves wie im letzten Jahr, wo wir beide gesagt haben, wirkt ein bisschen ausgebrannt, vielleicht durch die Weltmeisterschaft. Es hat einfach irgendwie so diese Energie gefehlt und dieser Funke, und den hat er gerade eben einfach. Der hat wirklich ein unglaublich gutes Ballhandling. Der kann über beide Seiten ziehen. Der spielt gute Assists, der kann sich den Wurf selber kreieren. Also, das ist für mich wahrscheinlich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was war die Überraschung des Trips, dann würde ich sagen Austin Reeves. Also der Junge, okay. der hat wirklich noch ein gewisses Ceiling und ja, also spielt einfach unglaublich smart und gut. Ich bin nämlich auch echt am Überlegen, D'Lo nimmt halt immer so unglaublich schlechte Würfe und seine Entscheidungsfindung, Gabe Vincent ist auch, boah, also in einem Closing-Line-Up, mich würde es da echt nicht wundern, wenn am Ende es mal heißt, wenn Vanderbilt auch wieder zurück ist, ey, wir gehen all big mit LeBron, AD, Vanderbilt und Rui und Austin Reeves. Go for it. Ja. Mit LeBron abwechselnd, bring den Ball nach vorne, weil der trifft einfach gute Entscheidungen. Und wenn er dann auch merkt, ein Wurf, ja, wenn ich den jetzt abdrücke, das wird nichts, dann spielt er den Ball halt lieber nochmal weiter. Ja, deswegen, gute Beobachtung, Austin Reeves, sehr, sehr geil. Also spielt in den ersten drei Spielen wirklich gut.
Würde ich auch alles unterschreiben. Und da ist dann aber wieder mein Punkt, wo ich sage, da muss man dann D'Lo manchmal auch ein bisschen in Schutz nehmen, beziehungsweise einfach respektieren, was er kann. Austin Reeves noch LeBron haben die Handles wirklich, um in Crunch-Time, finde ich, den Ball nach vorne zu bringen, wenn du gepressured wirst. Aha. Also wenn da wirklich gute Verteidiger sind, wenn ich mir jetzt die Celtics vorstelle, die jetzt Full-Court-Press spielen würden, da habe ich lieber D'Lo. Der ein vernünftiges Handle hat und nicht ein Austin Reeves, der auch natürlich den Ball handeln kann, aber halt nicht auf dem Level wie D'Lo.
Ja.
Das sind so Kleinigkeiten. Aber ich weiß an sich, was du meinst. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn wir D'Lo auch ab und zu mal nicht in der Closing Lineup sehen würden. Aber jetzt können wir eigentlich schnell überleiten zum Spieler der Woche. Ich habe ihn da zumindest. Und das ist Anthony Davis, der bisher wirklich, und ich habe vorhin nicht übertrieben, MVP und Depoy-Kampagne zusammen am Laufen hat. Seine Zahlen sind abartig, 34 Punkte, 11 Rebounds, 3 Assists, bei über 57 aus dem Feld, 40 von der Dreierlinie, 80% der Freiwürfe fallen.
Sag bitte, wie oft er an der Freiwurflinie war.
Moment, hab ich 15 Mal.
Das ist krass. AD okay, ist so aggressiv. Ja, ey, ja. AD ist so aggressiv. Das ist genau das, was wir beide immer gefordert haben. Der muss aggressiv sein.
Ja, genau, da wollte ich gerade hinleiten. Also diese Aggressivität in seinem Abschluss ist einfach das Allerbeste und Wichtigste, was dir passieren konnte. Er war letztes Jahr die ganze Saison über schon fit. Und vielleicht hoffen wir natürlich alle, dass er dieses Jahr auch fit bleibt. Und vielleicht hat ihm die letzte Saison auch so ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, dass er sagt, ey, ich glaube, mein Körper hält. Ich kann das wieder machen. Ich kann so aggressiv sein. Ich glaube, dass JJ das auch sehr pusht, der neue Coach, weil der hat auch immer wieder gesagt, ey, wir müssen AD einfach mehr Touches geben. Der Ball muss öfter bei AD sein. Es kann nicht sein, dass eine Possession ausläuft und der Ball war nicht bei AD. Das geht nicht. Und das merkst du auch. Also sie füttern ihn. Er nimmt enorm viele Würfe. Du sagst selber, also 15 Mal pro Spiel an der Linie ist halt abartig. Das wird sich wahrscheinlich noch einpendeln, weil AD ist auch kein Foul-Baiter in dem Sinne. Also da finde ich zum Beispiel Giannis und Embiid viel, viel schlimmer auf der Big-Man-Position, die dauernd auch versuchen hat, das Foul zu ziehen. Ich finde, AD spielt nicht so. AD versucht einfach zu punkten und wird dabei eine Menge gefoult. Das muss man auch ganz klar sagen. Und er trifft die Freiwürfe ganz gut. Also gefällt mir richtig, richtig stark. Und seine Attitude gefällt mir, weil ich weiß nicht, ob du das Postgame-Interview gesehen hast. Da gab es die Szene nach dem ersten oder zweiten Spiel, wo der irgendwas gefragt zu einem Block und dann wie er
Gobert.
Das gesehen hat, war das der Gobert-Block, genau. Und einfach nur, woher diese Intensität oder so kam. Und dann meinte er so, ja, das Defensive Player of the Year Shit. Und guckt so in die Kamera,
Mann.
So, ey,
ja.
Voter, wo seid ihr? Und diese Attitude so von, ja, fuck it, ich bin AD, gib mir jetzt mal einen Depoy. Das ist schon, ich verstehe das. Ich mag das, wie das in ihm brennt und lodert. Und deswegen ganz klar für mich Spieler der Woche, auch wenn es andere Kandidaten gibt. Du kannst mit mir auch über Jason Tatum natürlich reden, der drei starke Spiele hatte. Aber das Problem ist, dass die halt gegen die absoluten Trash-Teams gespielt haben. Also New York war jetzt kein Trash-Team, aber die haben überhaupt nicht gut gespielt, waren komplett weggeklatscht im ersten Viertel schon. Dann Washington und dann Detroit. So, das sind jetzt nicht die Mörder-Teams. So. Und wir haben jetzt mehrfach gesagt, ey, die Lakers haben die Wolves, die Suns und die Kings geschlagen. Das ist halt deutlich beeindruckender.
Ja, die Celtics sind natürlich auch mega stark. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass das gegen stärkere Teams dann anders aussieht. Gegen die Pistons hatte man am Ende sogar, das war ein enges Ding.
Six-Point-Game. Ja.
Genau, richtig. Pistons, auch sehr, sehr spannend. können wir die nächsten Wochen auch mal drüber sprechen. Haben wir noch irgendwas zu den Lakers? Ja, Hachimura will ich auch noch ganz kurz loben. Tatsächlich, Rui gefällt mir auch, weil ich ganz vorhin ganz kurz gesagt habe, mit hier, swing it, und nehme ich diesen scheiß Zweier. Aber normalerweise, Rui ist wirklich, bewegt sich off-ball gut, setzt seinen Körper, finde ich, nochmal besser ein als letzte Saison, seine ganze Athletik, und trifft seinen Dreier. Also, vielleicht spielen die Lakers gerade eben auch schon am Maximum, kommt mir gerade eben so ein bisschen in den Kopf. Also, AD auf MVP-Niveau, Austin Reeves und Rui fitten perfekt rein. Das Shooting sieht ganz gut aus. Mal gucken, die nächsten. Es gibt, glaube ich, erstmal den Roadtrip. Genau. Und danach wird ja auch Bronny in die G-League geschickt. Ey, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich nicht gesehen, das ist auch kein Problem. Ich habe einen Hot Take rausgehauen in einem von meinen Videos. Ich habe gesagt, das ist das einzige NBA-Spiel, was Bronny spielen wird. Und ich habe das Gefühl, dass es sein könnte, weil er hat jetzt in den letzten Spielen keine Sekunde gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf dem Roadtrip, also aus, es gibt mal einen richtig krassen Blowout und danach soll es in die G-League gehen. Also bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie JJ Redick ihn auch einsetzen. Weil ich kann es mir echt gar nicht vorstellen. Also du hast dort einen Connect, du hast Max Christie, Vanderbilt, der ja dann auch wieder zurückkommt. Wo ich übrigens am Anfang erstmal gar nicht gecheckt habe, dass der fehlt. Bis ich dann irgendwann den Clip von Ant gesehen habe, wo Ant, glaube ich, zu ihm gemeint hat auf der Bank, ey, du bist die letzten 2 Jahre nur verletzt, was willst du von mir?
Ja, genau.
Genau, richtig. Also, ja, Bronny. Bleibt ein spannendes Thema. Wir berichten da neutral drüber. Er hat seinen Moment gehabt mit dem Papa und jetzt mal gucken, wie es weitergeht mit seiner Entwicklung.
Ja. Max Christie finde ich noch ein gutes Thema. Das ist definitiv der Spieler, den sie natürlich mehr entwickeln werden als Bronny, und der, glaube ich, der Spieler ist, wo jeder gehofft hätte, das wäre Bronny. Also zumindest Max Christie Level, wo du sagen kannst, okay, hier ist NBA-Potenzial vorhanden, da stimmt die Größe, und jetzt lass uns den einfach entwickeln als Langzeitprojekt. So, ich glaube, wenn Bronny das wäre, würden viele nochmal seine Karriere anders sehen. Aber dadurch, dass er halt einfach wirklich, man muss es sagen, dieses Problem mit der Größe bei ihm, und ich meine, er ist 1,88 oder vielleicht dann schon sogar 1,90, aber er ist wirklich klein. Also auf dem Feld, wenn du ihn siehst und auch wenn du ihn auf der Bank siehst, ich habe gestern gesagt, ey, die sollten dem mal den Gefallen tun und ihn nur neben Gabe Vincent immer setzen. Weil der steht da immer zwischen Jackson Hayes und den und Rui Hachimura, der sieht aus wie 4. Mhm. Also du musst ihm irgendwie einen anderen Platz auf der Bank geben. Ja, aber Max Christie finde ich noch gut, dass du angesprochen hast. Und jetzt mache ich eine Frage für dich auf. Warte mal. Ich mache eine Frage für dich auf. Wenn die Lakers so dominant weiterspielen wie bisher zum Saisonstart, was ist das Ceiling? Wohin können die Lakers mit dieser Mannschaft gehen?
Direkter Playoff-Platz. Also, dass man nichts mit dem Play-In zu tun hat. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage Heimvorteil, weil da oben ist schon sehr, sehr viel Qualität vorhanden. Aber wenn vielleicht auch andere Teams einfach strugglen, Probleme haben, dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Lakers vielleicht das Team sind, die das Play-In vermeiden können und dann einfach sich an der 5 oder an der 6 direkt für die Playoffs qualifizieren. Das wäre jetzt gerade eben so das Ceiling, weil OKC ist viel zu stark. Ich glaube auch, dass die Mavs overall stärker sind als Team. Nuggets würde ich jetzt trotz allem erstmal noch abwarten. Da will ich jetzt nicht so krass überreagieren. Timberwolves haben jetzt auch, nachdem sie das erste Spiel verloren haben, haben die anderen beiden Spiele dann gewonnen. Aber so 5-6, sowas in dem Dreh, oder? Gehst du da mit?
Du willst nicht überreagieren, dafür bin ich hier. Ich habe die Lakers an der 1. Ich habe die Lakers diesmal nicht an der 1. Ich sage auch, OKC und die Mavs werden eine bessere Bilanz haben. Die Wolves müssen wir mal gucken, die Nuggets müssen wir mal gucken. Also ich würde ein bisschen höher gehen. Wenn die Lakers so weiterspielen wie bisher und wenn AD diese Form vor allem hält und LeBron weiterhin auch das gibt, das Shooting stimmt und so weiter, wie es bisher halt läuft, ey, gib mir Top 4. Mhm, also die sind wirklich ein hartes Team. Die sind groß, die rebounden, die gehen zum Brett, die sind Points in the Paint mäßig, rasieren die alles, selbst gegen so große Teams wie die Wolves. Ich glaube schon, dass die dafür gehen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn die so bleiben, dass es ein Top-4-Ranking sein wird. Es kann aber auch sein, dass alle jetzt in ihren Leistungen droppen, dass der Dreier nicht mehr fällt und plötzlich stehst du da und bist wieder ein Play-In-Team. You never know. You never know mit LeBron-Teams.
Solange die Lakers dann nicht an die 4 gehen und spielen an der 5 gegen die Nuggets, ist, glaube ich.
Ja, bitte nicht.
Ja, das ist, ja, aber auf jeden Fall super Saisonstart. Und wir sind jetzt heute auch transparent, Leute, weil bei mir ist es jetzt nämlich gleich schon 12:30. Wir nehmen jetzt 1:50 auf. Deswegen würde ich sagen, gucken wir vielleicht noch ganz kurz gemeinsam auf die Tabelle und können vielleicht noch irgendwie zu ein paar Teams einfach nur ein paar Worte verlieren. Wir haben jetzt insgesamt 4 Teams, die insgesamt 3-0 stehen. Die Celtics, die Cavs, die Lakers und OKC. Ja, zum Beispiel, ich könnte mit dir jetzt auch ganz ehrlich 20 Minuten über die Thunder reden. Ich finde diese so super spannend. SGA hat heute Nacht wieder wahnsinnig gut gespielt. Chet sieht so aus, als wenn Chet ist, glaube ich, sogar in der MVP-Ladder. Warte. Ja, stimmt, das wollte ich auch noch ganz kurz. Können wir einfach ganz kurz mit reinnehmen. Aktuelle MVP-Ladder, passt auf. AD an der 1, Tatum an der 2, Chet an der 3.
Wow.
Also das ist schon, muss man dann immer, ja, wie gesagt, nach 2-3 Spielen. Aber ich mach's ganz kurz für euch durch. An der 4 ist Shea, an der 5 ist Dre, an der 6 ist Stephen Curry, an der 7 ist Zubats. Okay, Zubats hat heute Nacht mega krass gespielt gegen die gegen die Warriors. An der 8 ist Derek, aber trotz allem, also ein Zubats.
Stell dir mal vor, Zubats mit MVP.
Ey, ich sag dir, das ist dann, fliege ich freiwillig nochmal nach Los Angeles gehen, geht zum Clippers-Game, wenn das passiert. Derek White an der 8, 9, Jared Allen, 10 Buddy Hield. Ich habe von den Cavs zum Beispiel, habe ich jetzt noch keine Sekunde gesehen.
10 Buddy Hield, ey. Ja. Also dein MVP leider halt gerade Zubats und Buddy Hield und Derek White.
Ja, das beschreibt, glaube ich, ganz gut. Ist noch irgendwas? Also Clippers bin ich echt überrascht, stehen 2-1, James Hardner, macht die Spieler um sich herum besser, bin ich mega überrascht, hätte ich nicht gedacht. Norman Powell hatte, glaube ich, also im letzten Spiel oder im zweiten Spiel, weiß ich gar nicht, hatte eine wahnsinnig krasse Performance. Magic sah die ersten beiden Spiele ganz gut aus, da habe ich das dritte dann aber leider nicht gesehen. Im dritten Spiel haben sie, glaube ich, gegen die Grizzlies gespielt und haben relativ auf den Sack bekommen, oder? War das so?
Haben verloren. Genau, die haben die Heat geschlagen in einem sehr dominanten Sieg, haben dann die Magic geschlagen, was ein sehr starkes Game von Franz und Mo war. Ich glaube, Mo hatte von der Bank 18 Punkte oder so. Und jetzt gegen die Grizzlies heute Nacht, das habe ich selber noch nicht gesehen, da haben sie, wie du sagst, auf den Sack bekommen.
Ja, genau. Ansonsten in der Tabelle, ja, also die Bucks stehen bei 1-2, Philly steht bei 1-2. Sicherlich kein Traumstart. Bei Philly natürlich Paul George und Embiid nach wie vor verletzt raus. Hat mir persönlich so ein bisschen die Freude auf die Saison genommen. Aber ja, mal gucken, wann beide wieder zurückkommen. Die Nuggets stehen bei 0-2. Das hatten wir vorhin ganz kurz als Thema. Die Pistons stehen bei 0-3, obwohl die mir teilweise ganz gut gefallen haben. Das ist irgendwie so, echt schade. Kings stehen auch bei 0-2. Ja, ansonsten gibt's, glaube ich, keine großen Überraschungen. Ja, boah, man könnte auch über die Pacers reden. Finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Auch Thema Halliburton, Nampart, Ballvortrag und so weiter und so fort. Aber ansonsten, wenn du nichts mehr hast, dann...
Ich hab noch zwei Sachen.
Okay.
Also erstmal, einfach nur um zu verdeutlichen, wie krass das auseinandergeht in den ersten paar Spieltagen, die Leistungen. Halliburton hat in seinem zweiten Spiel 0 Punkte. Mhm. Jetzt gestern Nacht in seinem dritten Spiel hat er 40.
Ja.
Also so krass differenziert, I don't know. Ist es oft auseinander von den Leistungen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben es so ein bisschen übergangen, weil die Kategorien so ineinander geschmolzen sind. Wir haben keinen nervigsten Moment der Woche gemacht. Das schulden wir den Leuten noch. Und ich habe 2, deswegen ich lege mal kurz vor. Der mich wirklich einfach so generell voll traurig gemacht hat, war die DeJounte Murray-Verletzung.
Ja.
Der hat die Hand gebrochen. Ich hatte mich so auf die Pelicans gefreut in Vollbesetzung, wollte diese Mannschaft unbedingt sehen, sind für mich so ein bisschen der Sleeper-Kandidaten, Underdog-Kandidaten im Westen. Und dann Hand gebrochen von DeJounte. Das heißt, jetzt sehen wir diese Zusammenstellung erstmal lange nicht. Das finde ich schade. Und dann nervigster Moment insgesamt ist bisher, wie sich die Bucks verkaufen, ehrlich gesagt. Also gegen Chicago zu verlieren, okay, von mir aus noch, aber gegen Brooklyn musst du wirklich nicht verlieren. Du kannst es auch wieder andersrum spinnen und sagen, ey, geile Spiele von Dennis bisher. Jetzt auch heute Nacht gegen die Bucks. Keiner konnte ihn halten. Aber bei mir wirft es eher so die Themen auf, so, ey, die Defense der Bucks sieht scheiße aus. Keiner kann irgendwie schnelle Guards verteidigen, was ein großes Problem ist in der NBA, weil da hast du gefühlt nur schnelle Guards. Und du hast vorhin irgendwann bei irgendeinem Spieler, hast du vorhin bei D'Lo, glaube ich, hast du kurz mal dieses Thema Körpersprache reingeworfen. Und ich muss sagen, das fuckt mich wirklich ab. Die Körpersprache und wirklich auch angefangen bei Giannis, bei den Bucks, ist nicht gut. Also ich weiß nicht, ob die mit dem Coaching nicht zufrieden sind. Ich weiß nicht, ob da noch kein System dahinter steckt, ob die sich einfach sehr von diesen Spielen beeinflussen lassen. Aber ey, du guckst es und du denkst dir, das sieht wirklich so aus, ey, Jungs, habt ihr Bock zu gewinnen? Oder seid ihr gerade einfach nur hier und seid alle so ein bisschen auf euch gegenseitig abgefuckt? Es gibt nicht wirklich die defensive Intensität, die du dir gewünscht hättest. Auch da muss ich Giannis kritisieren und sagen, ey, von unserem Depoy erwarte ich mir mehr, als dass er so lustlos irgendwie ab und zu mal einen Dreier contestet. So, da kann man auch mal mit mehr Elan rausgehen. Es ist nicht nur Giannis, aber der ist halt der wichtigste Spieler. Es nervt mich. Es nervt mich, wie gerade das Team dasteht. Das wirkt alles so lustlos. Und das im dritten Spiel, wo andere Teams total am Rasieren sind. Und das fuckt mich ab, ehrlich gesagt.
Das ist so geil. Ich wollte dieses Thema so ein bisschen übergehen, weil ich habe ja ganz kurz gesagt, ja, also Sixers und Bucks stehen bei 1-2. Ja, okay, nicht so geil. Dann habe ich mir schon so gedacht, nervigster Moment eigentlich für uns beide gleich direkt abgehakt. Können wir so unter nervigster Moment verbuchen. Aber jetzt ist Pia doch nochmal reingegangen. Ich verstehe es total. Ich weiß auch nicht, was in Milwaukee los ist. Ich muss mir die Spiele noch anschauen, wenn ich zu Hause bin. Hat das was mit dem Coaching zu tun? Doc Rivers, ihr wisst alle, ich habe als Philly-Fan das ein paar Jahre mitgemacht und muss ich mir anschauen. Ich habe leider von den Bucks bisher noch nichts gesehen. Also vielleicht mal ganz kurz ein paar Ausschnitte. Ähnlich wie bei den Sixers. Ja, doch, da habe ich jetzt gestern, Abendessen, habe ich mir das angesehen, weil Pacers gegen Philly zu einer coolen Uhrzeit lief und Maxi.
Das habe ich gestern auch gesehen.
Ja, schön, dass Maxi dann in der zweiten Hälfte sich doch noch dazu entschlossen hat, dass er doch noch offensiv Basketball spielen kann. Also für beide Teams kein geiler Start. Und können wir von mir aus gerne nächste Woche können wir so Big Picture machen und können mal auch auf diese Teams blicken können, weil vor allem jetzt aber auch zum Beispiel, finde ich, über Boston hätte man eigentlich auch heute reden können. Ich bin mir ziemlich sicher, Boston-Fans denken sich gerade schon wieder so, ey, Jungs, wir stehen...
Warum nur Lakers?
Genau, richtig. Aber ja, das ist natürlich... Es wäre jetzt, wie wenn ich in Boston gewesen wäre, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich heute nur eine Stunde über Boston geredet. Auch wenn ich mir als Philly-Fan wesentlich Schöneres vorstellen kann.
Und ich bleib wirklich auch dabei. Also alles cool in Boston, aber zum einen, wir kennen dieses Leistungsniveau von ihnen und zum anderen, sie spielen es wirklich gegen schwache Teams. Ja. Deswegen habe ich es heute auch nicht groß erwähnt, aber sonst, ich habe zum Beispiel lange überlegt, ob ich Spieler der Woche Tatum oder AD mache. Tatum hätte es genauso verdient gehabt, aber ich habe mir gedacht, ey, AD macht das einfach gegen die härtere Konkurrenz, deswegen gebe ich es AD.
Ja, Tatum ist auf jeden Fall auf einer Revenge-Tour, also ich glaube, als ich im dritten Spiel gegen die Pistons, genau am Anfang habe ich reingeschaut und Tatum hatte einfach 17 Punkte, ich glaube, die Pistons hatten 21 oder sowas und Tatum war ja am Anfang irgendwie gleich 7-9 oder so. Das restliche Team hat gefühlt keine Würfe genommen, weil Tatum sich dachte, ja, okay, jetzt ihr langweilt mich alle, dann zeige ich euch doch nochmal, wer Björn ist am Gähnen. Das Geilste ist, er ist am Gähnen, ich gehe jetzt gleich ins Bett, er ist aufgestanden, ne? Aber du bist natürlich früh aufgestanden, muss man auch mal vielen Dank sagen.
Ich bin seit 5:30 wach, ja.
Genau, richtig. Deswegen würde ich auch sagen, wir sind für heute durch, auch wenn ich on the road bin, ist wirklich, ich liebe es, einen Pod aufzunehmen. Ich kann euch das wirklich vom Herzen sagen, es macht so unglaublich Spaß. Mit Björn könnte ich auch immer 2-3 Stunden aufnehmen. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, dann macht es doch. Aber ja.
Nein, das Produkt muss auch tight bleiben. Ihr müsst jede Woche euch denken, geiler Pod, ich freue mich auf nächste Woche.
Genau, so
nicht,
sieht's aus.
Oh, jetzt ist der Pod schon wieder 3 Stunden. Ah, wann höre ich das alles? Also wir müssen, Ja.
Wie LeBron, das, der will ja auch 82 Spiele gehen und da muss man auch ein bisschen seine, muss man managen, dass es
Genau. Wir machen Load Management im Podcast.
Genau,
wir machen so anstrengend.
Ja, genau, damit wir mal vielleicht kriegt ihr ja nächste Woche eine Episode, in der wir beide nicht krank sind. Das wäre dann auf jeden Fall
Das wäre doch ein schöner Start langsam mal.
Genau, das wäre eine schöne Premiere für die neue Saison. Nee, dann sind wir heute durch, ja. Haben ein bisschen über die Lakers gesprochen. Wir hatten LaMelo mit dabei, wir hatten die Hornets, wir hatten die Nuggets mit dabei, haben so ein bisschen, ja, einfach heute natürlich auch über die Lakers gesprochen, weil ich jetzt natürlich auch vor Ort war und die Saison ist noch so super jung, deswegen alles noch mit Vorsicht genießen, das vielleicht nochmal abschließend als wichtiger Zusatz nach 2-3 Spielen groß zu urteilen, ist natürlich immer noch schwierig, aber trotz allem sind halt auf dem Feld manche Dinge schon erkennbar. Also ich meine, dafür schauen wir einfach alle lang genug Basketball, dass man sieht, dass es beim einen oder anderen gut läuft oder halt nicht so gut läuft. Ja,
ja.
Dann sind wir für heute durch. Für mich geht's morgen nach Hause. Für euch war das dann am Montag. Genau, am Montag geht mein Flieger. Am Dienstag lande ich dann wieder in Deutschland. Dann bin ich wieder zurück.
Stark.
Vielen Dank an Björn fürs frühe Aufstehen, obwohl er nicht ganz fit ist. Wir haben es beide trotzdem hinbekommen, auch wenn Zeitverschiebung Westküste und Deutschland halt wirklich komplett irre ist. Also das ist, ich gehe ins Bett, Björn steht auf. Wir sagen mir beide immer, das ist doch komplett bekloppt. Aber ja, in dem Fall ist es so. Genau, das war's von uns. Danke fürs Reinhören. Für die Patronen, wir hören uns wieder am Wochenende. Da gibt's dann wieder einen Fragen-Post. Gab ja einige unbeantwortete Fragen, also es wird auf jeden Fall spannend. Und ansonsten, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Danke fürs Reinhören, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.